Das, was ihr jetzt sogar hören werdet, ist keine normale Folge von «Apropos», sondern unser aktuelles Politbüro. Jacqueline Büchi, Mario Stöbel und Raffaella Birrer haben über die Hitze diskutiert und ganz fest auch über Albert Rösti. Es ist eine recht lustige Folge geworden. Viel Spass damit. Es ist heiss, um einmal etwas Offensichtliches auszusprechen. Der Bauer geht auf der Alp das Wasser aus, im Tal werden die Kühe krank. Die Nachfrage nach Klimaanlagen ist so gross wie noch nie. Seit Monaten sind wir immer irgendwie am Lüften. Die Flüsse sind viel zu warm und in der Stadt kratzt man an den 40 Grad. Die diversen Hitzewellen, aktuell zählen wir die vierte von diesem Sommer, haben auch eine politische Seite. Die Bauern verlangen vom Bund so Unterstützung. Die Grünen wollen Albert Rösti ins Umweltdepartement wegnehmen. Und viele Leute fragen sich, nimmt man in der Schweizer Politik den Klimawandel eigentlich genug ernst? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Heute mit der Jacqueline Büchi, im Mario Stäuble und der Raffaella Birrer. Ich heiße Philipp Loser und ich begrüße alle zurück nach unserer kurzen Sommerpause. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Dabei hat der Sommer ja gar noch nicht aufgehört. Ich habe es in der Moderation gesagt, wir erleben gerade etwa die vierte Hitzewelle von diesem Sommer. Ich weiss nicht mehr, wenn ich zum letzten Mal mit langen Hosen ins Büro gekommen bin. Tut mir leid, Raffaella. In der letzten Woche hat sich die Hitze als festes Smalltalk-Thema etabliert. Und so fangen wir heute auch hier an. Wie geht es euch drei mit der Hitze? Wie habt ihr euch das aushalten? Habt ihr auch immer kurze Hosen an? Sonstige Gegenmassnahmen?
Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich sehe es eher privilegiert. Ich stehe recht früh auf im Moment. Ich geniesse den frühen Morgen, der angenehm ist, lese Zeitungen und so. Und nachher gehe ich ins Büro, bevor es heiß ist. Und da ist es so kühl, dass heute eine Kollegin bei uns im Newsroom einen Pulli mitgenommen hat.
Das liegt
es
an den
sind
Kollegen.
Männer, so kühl ist es. Es sind an Männer angepasste Temperaturen. Es hätte auch ich können sein mit dem Pulli.
Genau, kurz gesagt. Und der für mich persönlich der speziellste Moment ist, wenn ich nach dem Feierabend zum Büro auslaufe und dann schlägt einem so die Hitze entgegen. Und das weckt mir starke Erinnerungen, als ich in der Jugend mal in den USA war, als ich das erste Mal erlebt habe, wenn man in einem klimatisierten Gebäude ist und dann kommt man raus und dann ist so wie eine Wand. Und jetzt ist das bei uns auch so. Das habe ich jetzt das Jahr so das erste Mal wirklich so krass wahrgenommen. Und also, ja, das ist für mich so eine Art, wenn ich merke, da ist sich etwas am Ändern. Und nachher die S-Bahnen und alles und so. Aber kurz gesagt, wenn ich rauskomme, habe ich immer das Gefühl so, wow, es gibt Leute, die sind jetzt auch, also viele sind den ganzen Tag draussen am Arbeiten in dieser Hitze und haben sich so organisieren und so. Und wir da Bürogummis sind relativ komfortabel.
Genau, diesen Gedanken habe ich im Fall auch jeden Abend, wenn ich rauslaufe, auch wenn ich dann irgendwie mein Kind von der Kita abhole und dort drin ist es doch deutlich wärmer, dann denke ich, oh je, das arme Kind hat jetzt den ganzen Tag in dieser warmen Kita sein, weil ich finde auch da drin ist es angenehm. Ich habe auch das Glück, dass es bei uns daheim einigermaßen erträglich ist, in einem Neubau mehr oder weniger. Ich google dann jedes Jahr zum Peak Hitzewelle, welchen neuen Ventilator dass ich mir jetzt kaufen soll. Und ich mache es dann jedes Mal nicht, weil er schon ausverkauft ist. Und nächstes Jahr bin ich dann wieder zu spät.
Hast du immer noch keinen?
Ich habe einen, aber ganz einen schönen. Aber er macht es so wahnsinnig mühsam mit Geräusch. Und es ist ganz schwierig. Ja, bis nächstes Jahr habe ich einen versprochen.
Du wohnst in dem Fall nicht in einer Minergie-Wohnung, Jacqueline.
Nein, es ist sonst wirklich fantastisch. Es hat wie so eine Bodenheizung, wo so ein bisschen kühles Wasser durchfließt. Und das tut, glaube ich, die Raumtemperatur ganz leicht senken, was wirklich viel zu meinem Komfort beiträgt. Aber eben von dem her, glaube ich, vielleicht können wir nachher noch darauf sprechen, aber ich glaube, es ist schon recht entscheidend, wie man die Hitzetage verbringt. Und ich glaube, man kann sich wirklich privilegiert schätzen, wenn man das hat.
Eben im Büro und die Wand, das finde ich auch recht eindrücklich, wenn man rauskommt. Aber ich habe mich sehr abgeholt gefühlt von dieser Berichterstattung über Minergie-Wohnungsmieter, die sich beklagen, dass es zu heiss ist. Also die kann es tatsächlich sehr heiss werden. Aber ich finde schon auch, es wird dann schnell genug wieder sehr grau in der Schweiz und darum möchte ich mich jetzt an dieser Stelle nicht zu lange beklagen.
Macht es euch auch Sorgen? Weil man hört ja ganz viele Leute, die das wirklich richtig stresst.
Ja, ich glaube jetzt anders als Raffaella, was ich nicht möchte beklagen, dann nehme ich gerne schnell die Gegenparty. Also ich habe auch gerne Sommer und habe eigentlich auch gerne warm, aber mir macht es ehrlich gesagt schon Sorgen, wenn man so auch auf die Wetter-App schaut und dann hast du tagelang irgendwie 35 Grad oder mehr und man überlegt sich so ein bisschen, eben, was ist mit Leuten, die nicht im kühlen Büro sind den ganzen Tag. Ich erinnere mich, wo mein Kind noch ganz klein war, ein Baby war, dort war auch gerade schon so eine Hitzewelle, ich glaube, ein bisschen weniger lang. Aber dort habe ich noch in einem Altbau gewohnt, der warm geworden ist, sehr warm. Und dann habe ich mir schon gedacht, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Irgendwie raus kannst du nicht und deine ist auch heiss und so. Und das ist ja immer noch ein Luxusproblem in dem Fall. Ich habe Möglichkeiten gehabt. Aber Leute, wo alte Leute, die allein in einer kleinen Wohnung sind und so, das macht mir schon Sorgen. Und eben so der Gedanke, wie das in Zukunft wird, weil man jetzt merkt, wie schnell dass sich das auch kann intensivieren und beschleunigen.
Ja, ich glaube, der Sommer ist ein Stück weit ein repräsentierter Klimawandel und wir erleben jetzt, was es kann heissen, ganz konkret. Und es gibt Zeichen dafür, dass das Jahr der heißeste Sommer überhaupt wird, der in der Schweiz bis jetzt registriert worden ist, laut Meteo Schweiz. Und von dem kommt noch mehr, wenn es so weitergeht, wie sich das abzeichnet. Und jetzt in der Schweiz werden wir die Probleme werden wir lösen. Wir werden Wege finden, wir werden ausgiebig darüber streiten in den nächsten Jahren. Aber da gibt es andere Länder, die viel mehr Mühe werden haben, mit dem umzugehen und auch viel weniger finanzielle Ressourcen, um sich mit dem auseinanderzusetzen. Und das sind einfach so die, jetzt bei uns, die Vorzeichen von dem Ganzen, wo wir jetzt halt mal eins zu eins erleben.
Ja, also was abgesehen so von den individuellen Befindlichkeiten auf der Makroebene dahinter steckt, das ist schon etwas, was einem besorgt. Also wenn man eben denkt, dass so etwas in Zukunft häufiger vorkommt, dass man muss Mittel und Wege finden, wie man mit dem umgeht, dass man sich stark wird müssen anpassen. Zum Beispiel auch der Fakt, dass es im Moment in der Stadt viel unangenehmer ist zum Leben als auf dem Land. Mit dem vielen Beton, mit der Hitze, die so drinnen bleibt. Das ist auch etwas Neues. Es ist auch ein neues Phänomen. Und in der Summe, eben wenn man von dem Individuellen wegkommt und auf Makroebene geht, dann finde ich das schon besorgend.
Wem die Hitze ganz aktuell ganz sicher Sorgen macht, ist der Bauern, die Landwirtschaft. Der Ernst Wandfuhr, der Präsident vom Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verband, wenn ich gar nicht gewusst, dass es das so gibt, hat vom Bund so gefordert, eine außerordentliche Lage auszurufen. Warum genau?
Es sind verschiedene Faktoren und es zeigt sich einfach, dass jetzt die Hitzeperiode, die außerordentlich lang ist, und eben du hast es vorher gesagt, Philipp, es sind sogar mehrere am Stück, dass das sich vor allem auf die Landwirtschaft sehr stark auswirkt. Also das ist sowohl im Mittelland, wo es jetzt zum Beispiel so eine komische Erkrankung gibt bei den Kühen, wo die Kühe teilweise auch daran sterben, wo sehr stark krank werden, und dann aber in den Alpen, wo es zu wenig Futter und zu wenig Wasser hat, wo Bauern neue Lösungen müssen finden, wie sie zu dem Wasser kommen, damit die Tiere dort können leben, oder sie müssen sogar ein neues Verb, das man da auch dann gelernt hat, früher abalpen, also früher von den Alpen oben runter.
Sagt man auch aufalpen?
Ja, jetzt überfragst du mich, Philipp. Aber okay, interessant habe ich auch die Zahlenbeispiele gefunden, die der Ernst Wandfluh gebracht hat, also jetzt anhand von seiner Herde, seine Kühe. Er hat 47 Kühe und die brauchen 3'000 Liter Wasser pro Tag. Also das ist eine immense Menge. Und die trinken so viel, dass du müsstest 4 Helikopterladungen pro Tag bringen, damit die genug Wasser haben. Und das würde 1'600 Franken pro Tag kosten. Das kann sich kein Bauer leisten.
Was erhofft sich von dieser außerordentlichen Lage?
Ich glaube, was man auch noch sagen muss, ist einfach, dass Trockenheit das grosse Problem ist. Sorry, wenn ich das noch rasch ergänze, weil ich meine, das geht ja weit über die Alpen raus. Das ist, auch im Mittelland ist es an vielen Orten im Moment einfach zu trocken und da kann man bewässern, so viel man will. Das kann man niemals alles aufholen. Die Grundwasserspiegel sind zu tief, die Seespiegel sind zu tief. Es fehlt einfach auch an Wasser in dem Land und in den Alpen ist es einfach ganz besonders anspruchsvoll, weil das Wasser dort aufzufugen zum Teil nur mit dem Heli möglich ist. So. Ich glaube, der Ernst Wandfluh wird erreichen, dass man hilft, dass man Massnahmen ausfällt, die dem einigermaßen Abhilfe schaffen können. Sowohl jetzt unmittelbar, aber dann auch für die nächsten Jahre, wenn es dann grössere Umbauten gibt, sagen wir Wasserspeicher oder Leitungen legen oder so. Also ich glaube, er ist einfach Interessenvertretung am Machen für die Alpwirtschaft.
Er hat ja ganz konkret auch gefordert, dass sich der Bund darauf vorbereitet, dass die Armee in diesen betroffenen Regionen kann zum Einsatz kommen, Wassertransport machen über die Luft. Teilweise sind seine Wünsche auch schon ein bisschen in Erfüllung gegangen. Der Bund hat zwar nicht die außerordentliche Lage ausgerufen, aber man kann jetzt Heu seit Anfang Monat zollfrei in die Schweiz importieren. Und beim Futtermais dort, werden die Importzölle gesenkt, eben auch Wassertransport per Helikopter, die sagen also schon möglich mit Armee-Helikopter, hat Albert Rösti im Interview mit unseren Kollegen Ivan Stadler und Cyril Pinto gesagt. Also es passiert etwas, aber man hat natürlich nicht die außerordentliche Lage ausgerufen, weil das jetzt irgendwie in der Corona-Zeit war. Das ist jetzt eine Analogie, die man ja viel gehört hat, dass man einfach sagt, so, und jetzt müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen.
Ein bisschen etwas ist passiert, eben auf einer tatsächlichen, auf einer faktischen Ebene. Was auch extrem passiert ist, ist, dass es Reaktionen auf die Forderung vom Wandflug gibt. Der Wandflug ist ein SVPler. Und ihm ist das in der Kommentarspalte ziemlich vorgehalten worden. Und zwar aus dem Grund, dass man bei der SVP mit dem Klimawandel eher zurückhaltend bisher umgegangen ist. Und das ist jetzt auch sehr zurückhaltend formuliert.
Es sind ja wie so zwei Reflexe, die da reinkicken. Zuerst ist mal grundsätzlich, wenn man so die Kommentarspalte liest, dann hat es recht viele Leute, die dann argumentieren, immer wenn es ein Problem gibt, dann rufen die Bauern nach dem Staat. Also mal so
gut, das Bauern ist ein, das an ist sich. Ein Alter,
das ist ein Alter, genau. Und jetzt kommt in dem Fall halt schon erschwerend dazu, dass die SVP wirklich nicht damit aufgefallen ist, wie du gesagt hast, dass man jetzt den Klimawandel aktiv bekämpft hätte und dass man dann halt den Gegensatz recht stark wahrnimmt, dass man das immer tendenziell abgespielt hat und dann jetzt plötzlich merkt, oh, wir haben ein Problem und jetzt muss es jemand richten.
Also ich würde sagen, es ist noch nicht einmal überall in der SVP so drin jetzt, dass wir ein Problem haben und es muss jemand richten. Der Marcel Dettling hat jetzt unlängst gerade noch in der NZZ am Sonntag gesagt, die Klimaerwärmung ist nicht nur schlecht, die Vegetationsperioden die reichen mittlerweile bis in November rein.
Die Bauern heisst gerne, wenn es wärmer wird.
Durch das, genau, durch das können sie in normalen Jahren mehr ernten. Also ist gut für die Landwirtschaft. Oder er hat in Variationen auch gesagt, der Mensch hat Einfluss auf die Umwelt, aber er kann den Klimawandel nicht aufhalten. Also ja, so Aussagen, die halt dann nicht unbedingt, wie soll ich sagen, für Sympathie sorgen, wenn dann wirklich so Forderungen aus diesen Reihen kommen. Der Marcel Dettling, der ja selber auch Bauer ist.
Das ist ja auch keine neue Diskussion bei den Bauern. Ich erinnere mich, wo wir 2023 über das Klimaschutzgesetz abgestimmt haben. Dort war das schon eine rechte Diskussion zwischen der SVP und den Bauern. Und zwar hat ja die SVP das Referendum gegen das Gesetz ergriffen. Und dann haben die Bauern darüber diskutiert, ob man der SVP folgen will oder nicht. Und hat sich dann knapp eigentlich dafür ausgesprochen, die Ja-Parole zum Gesetz rauszugeben. Also, dass man für mehr Klimaschutz sich einsetzt. Ist aber recht eine schwierige Diskussion, glaube ich, intern. Ich habe damals mit ein paar Leuten geredet und dann hat es wieder ein Lager gegeben von den Bauern, die gesagt haben, ja, wir sind Teil von der Natur und wenn das so weitergeht, dann wächst dann irgendwann nicht mehr viel. Und das andere Lager, eben vielleicht das Dettling-Lager, wenn man so will, das ist dort unter anderem repräsentiert gewesen vom Zürcher Bauernpräsidenten Martin Haab. Ich habe damals mit ihm geredet und er hat nicht bestritten, dass es Folgen gibt von dem Klimawandel. Er hat sich aber dann auch auf den Standpunkt gestellt, dass sich die Entwicklung jetzt halt eben nicht mehr abwenden löse. Auch er hat gesagt, man müsse sich halt auf die veränderten Bedingungen einstellen. Das sei auch nicht nur schlecht, eben wenn der Winter ein bisschen kürzer werde, wie du vorher gesagt hast. Und er hat dann den Satz gesagt, früher hat es in der Schweiz Mais nur im Rheintal und im Tessin gegeben und heute im ganzen Land. Wer weiß, vielleicht bauen wir in 50 Jahren in Zürich Reis an. Das ist mir dann noch so geblieben. Aber auf jeden Fall hat es dort die zwei Lager gegeben und der Markus Ritter, der nationale Bauernpräsident, hat sich dann auch der Stimme enthalten, weil er gesagt hat, das ist eine Frage, die recht schwierig ist bei uns und wo der Verband fast ein bisschen zu verreissen droht.
Ich finde es lustig, dass man manchmal nicht kann zwei Gedanken gleichzeitig im Kopf haben. Also der Marcel Dettling hat auch in einem Interview schon gesagt, bezüglich es wird wärmer, könnte ich nun mehr Tiere halten, ohne dass ich einen Haufen Futter zukaufen müsste. Oder weil die Erträge sollen höher sein. Aber dass genau das Gegenteil auch passieren kann, wenn es wärmer wird, dass es trockener wird. Und dass jetzt sind ganz viele Bauern verzweifelt am Futtermittel, eben aus dem Ausland am Importieren. Das ist genau das Gegenteil, was passiert ist. Also Es ist offensichtlich, dass die Entwicklung positive Seiten hat. Es neue mögliche Erntesorten. Zum Beispiel in Kanada gibt es ganze Landstreifen, wo man damit rechnet, dass wenn sich quasi Temperaturen erhöhen, dass dann die erntbar werden, dass dort plötzlich Landwirtschaftsland entsteht, wo es früher noch nicht gegeben hat. Oder? Das ist positiv, gibt mehr Ressourcen. Auf der anderen Seite kann es sehr unangenehm werden in gewissen Bereichen oder es kann trocken werden. Und es passiert wie beides und man muss wie beides können heben, aber wenn man halt politisch unterwegs ist und gegen etwas ankämpft, dann tut man halt die einen Argumente gross machen und die anderen tut man so ein bisschen wegschneiden. Und dann gibt es so Verzerrungen und dann, dann fliegt es einem nachher um die Ohren, sobald dann die Situation eine andere ist.
Vielleicht ganz naiv gefragt, was hat denn die SVP für ein Problem mit dem Klimawandel?
Ich glaube, ein Kern ist, dass man Geld muss in etwas investieren, wo man keine sichtbare Leistung zurückbekommt. Es fließt so in einen globalen Äther rein und vor allem auch die Schweiz selber hat es nicht unter Kontrolle. Also wenn die Schweiz handelt, dann ändert sich eigentlich grundsätzlich nichts, sondern man ist abhängig davon, dass die Grossen Indien, USA, Russland und so weiter, dass die handeln und erst dann wird etwas passieren. Also es gibt wie auch eine gewisse Handlungsunfähigkeit von der Schweiz. Sogar wenn man alles mustergültig machen würde und man perfekt auf dem Netto-Null-Pfad bis 2050 ist, ist man ausgeliefert dem, was im Ausland passiert. Und ich glaube, das ist etwas, wo jetzt gerade bei den SVP-Politikerinnen und Politikern, die sehr darauf fokussiert sind, dass in der Schweiz passiert und vor Ort und nicht international und so, ist das etwas, was schwierig zueinander zu bringen ist.
Ist es nicht auch eine ideologische Frage, Raffaella?
Mal eben, das wollte ich vorher sagen. Und zwar glaube ich schon, dass es auch ein Trigger ist. Also die SVP, also viele SVP-Exponenten sagen ja nicht, es gibt den Klimawandel nicht. Sie stellen das nicht in Abrede. Aber es geht so um den Reflex, weil gerade jetzt, und das haben wir ja diesen Sommer jetzt auch wieder erlebt, mit einer grossen Vehemenz von linksgrüner Seite Forderungen kommen. Und das löst wie so eine Gegenreflex aus. Also, dass man findet, die müssen im Fall gar nicht meinen, dass man jetzt hier mit Verbot und Vorschriften und mega vielen Abgaben die Leute kann dazu zwingen, dass sie sich anders verhalten, damit der Klimawandel zumindest verlangsamt werden kann. Und ich glaube, das ist das, was eher dahinter steckt, also dass es eher so etwas sehr Politideologisches ist und nicht irgendwie vom Menschenverstand her, dass SVP-Vertreter finden, das, was hier passiert und was wir auch jeden Tag erleben, das gibt es im Fall nicht.
Das heisst, weil der Klimawandel links und grün gelesen wird, ist es halt vielleicht gar nicht so heiß.
Wir lachen jetzt, aber ich glaube im Fall schon, dass da etwas Wahres dran ist. Weil, also es gibt ja durchaus grüne Bewegungen oder hat grüne Bewegungen früher noch gegeben, die sehr stark aus dem naturschützerischen, landschaftsschützerischen rausgekommen sind, die durchaus auch konservative Elemente gehabt hat. Das haben die anderen Länder, die Grünen, auch noch stärker als bei uns. Aber bei uns ist halt schon, also der Klimawandel und der Kampf dagegen, das ist irgendwie so also ein bisschen das gewesen oder mit das Thema gewesen, wo die Grünen überhaupt entstehen lassen hat und gross werden lassen hat und damit eben all die Forderungen, die Raffaella genannt hat. Und da hängen so viel damit zusammen, eben die Wahl vom Verkehrsmittel, viele Lebensstilfragen. Und dort jetzt irgendwie eine vernünftige, rationale Gesprächsbasis zu finden, wo man einfach ein bisschen nüchtern über Massnahmen redet, ist halt extrem schwierig, weil das so aufgeladen ist.
Können denn die aktuellen Probleme der Bauern, die ja eben sehr SVP-nöch sind, nicht auch dazu führen, dass sich die Haltung der Partei auch ändert gegenüber dem Thema?
Ich würde da gerne einmal zu anknüpfen, wo wir vorher schnell gewesen sind, eben, wo wir gesagt haben, eben, die einen nehmen es vielleicht gar nicht so ernst und so. Es ist, in der Klimawissenschaft gibt es wie eine Theorie, die von verschiedenen Klimawissenschaftlern zusammen entwickelt wurde, oder so ein Muster, das man beobachtet im Umgang mit dem Klimawandel. Man redet so von den 5 Stufen von der Klimaleugnung, wenn man es so ein bisschen drastisch sagen will. Aber dort ist wie die erste Stufe, dass man sagt, der Klimawandel, den gibt es gar nicht. Und nachher hat man dann mal gesagt, ja, es gibt ihn schon, aber er ist halt vielleicht nicht menschengemacht. Und dann hat man gesagt, ja, okay, es gibt ihn. Aber die Folgen sind vielleicht nicht so schlimm. Eben, die Pflanzen wachsen ja besser und länger und so weiter. Die Stufe 4 wäre in diesem Modell verneinen, dass die Massnahmen etwas bringen. Dort würde man eher argumentieren, eben, kostet eh zu viel oder ein kleines Land kann ja eh nichts bewegen. Und Stufe 5 wäre dann ein Argument, ja, jetzt ist quasi schon zu spät, man kann fast nichts mehr machen, jetzt muss man sich halt anpassen. Und wenn ich so den Diskurs ein bisschen verfolge, jetzt aktuell in diesem Sommer, habe ich schon das Gefühl, wir sind irgendwo zwischen Stufe 4 und 5 oder vielleicht auch ein bisschen gleichzeitig, aber das ist schon fast ein bisschen mustergültig, wie man das so durchgespielt hat. Also ich habe jetzt, glaube ich, keinen ernstzunehmenden Politiker mehr gehört in den letzten Jahren, der gesagt hat, das gibt es nicht, den Klimawandel, also in der Schweiz. Aber eben, das sind dann eher die Argumente, die dann irgendwie sagen, ja, eben, wenn man jetzt da viel Geld reinbuttert, dann verlocht man da Geld und nützt tut es auch nichts. Und eben, wir tun uns jetzt besser ein bisschen anpassen und schauen, dass wir halt gut leben mit dieser Hitze.
Gibt es auch Stufe 6?
Können wir jetzt vielleicht da kreieren miteinander? Was schlägst du vor?
Das ist alles vorbei. Raffaella?
Nein, also da, wir sind definitiv in diesen Stufen oder irgendwo um die Stufen herum, die du jetzt schön beschrieben hast, Jacqueline. Ich glaube schon, dass die doch sehr lautstarke Klagen, die es jetzt gibt von diesen SVP-Bauern, dass die dazu führen, dass das Thema wirklich auf die politische Agenda gedrückt wird und dass die SVP nicht mehr um das herumkommt, um sich dazu verhalten. Also sie kann das nicht mehr ignorieren. Und am besten macht sie es natürlich jetzt, und das ist auch jetzt schon zu beobachten, also so aus politstrategischer Sicht, wenn sie jetzt eine Massnahme fordert, die mit ihren politischen Forderungen sowieso identisch sind, also was sie sowieso schon will. Also zum Beispiel, wie man jetzt eben hier auch schon beobachten kann, mehr Subventionen für Bauern oder Erleichterungen für Bauern. Und das ist schon sehr interessant, eben, dass man wie merkt, wir sind in dieser Debatte an einem ganz anderen Punkt. Und jedes Lager nützt sie so aus, dass es eigentlich sehr gut in die politische Strategie hineinpasst.
Martin Hübscher, Zürcher SVP-Politiker, mehr Atomkraftwerke. Hat er gefordert, weil er halt auch, oder, das ist etwas, was auf das SVP-Ziel einzahlt, und er sagt, sauberer Strom, wir brauchen mehr Strom, um die Klimaanlage betreiben, also ist genau das. Oder dann, was war noch? Weniger Lebensmittel importieren, mehr Produktion im Inland, dann müssen wir weniger transportieren. Also ist auf ganz vielen Ebenen passieren im Moment.
Ich finde, das ist fast schon die Stufe 6. Vielleicht haben wir sie schon fast und etwas, was damit im Zusammenhang steht. Oder vielleicht ist das auch schon die Stufe 7. Aber etwas, was man auch beobachten kann, ist so das Diskreditieren von diesen links-grünen Vorschlägen. Also was man jetzt viel hört, nicht nur in der Schweiz, ist, ihr wollt ja keine Klimaanlagen. Oder was der Marcel Dettling auch gesagt hat in diesem Interview mit der NZZ am Sonntag, das war ein Streitgespräch mit Samira Martin, mit der SP-Fraktionschefin. Dort hat er gesagt, ja, eben, wir müssen jetzt in den Alpen schauen, dass wir dort irgendeine Wasserspeicher bauen, wenn richtig im Kopf haben, aber ihr wollt das wahrscheinlich nicht, weil das wieder Beton braucht. Und das finde ich schon auch ein interessantes Muster, so dass man jetzt sagt, ja, eben, wegen euch leiden jetzt die Leute. Und das ist auch etwas, eben, wo man in Frankreich beim Front National schon sieht, dass man jetzt plötzlich, nachdem gewisse Exponenten lang den Klimawandel geleugnet hat, dass man jetzt sagt, ja, jetzt brauchen wir eine Klimaanlagenoffensive, aber die Linken wollen das ja nicht.
Aber jetzt ist eigentlich passiert, dass es eine Klimaanlagenwende gibt. Also dort bei den Massnahmen sozusagen zur Bekämpfung der Symptome des Klimawandels gibt es schon einen sich ausweitenden Konsens, glaube ich. Also die Grünen, das war jetzt gerade Lisa Mason bei uns, die sagt, Klimalage, ja, ich glaube im Fall, dass da muss jetzt etwas für sich gehen. Und auch sonst, ich glaube, eben so Sachen wie Wasserspeicher und so weiter, also so, oder Hitzeinselmassnahmen, Sachen, die, sagen wir mal, nicht die grossen Klimabekämpfungskisten sind, wie Steuern auf Benzin oder so, da, glaube ich, wird sich der Konsens ausweiten und es wird in der nächsten Zeit einiges gehen.
Du hast jetzt ein interessantes Wort gesagt, Mario. Du hast gesagt, es geht um Symptombekämpfung. Das ist schon ein bisschen der Punkt, oder? Um die Ursache will sich wie niemand kümmern.
Wahrscheinlich kommt man nicht darum, um beides zu machen, jetzt, eben, wenn man so Temperaturen hat, wie man jetzt im Moment sieht. Eben, die Lisa Mazzone hat ja vor allem gefunden, bei Altersheimen und Spitälern und so, dort braucht es unbedingt Klimaanlagen, auch in Kitas, Schulen. Eben, da hört man immer wieder Geschichten von Schulhäusern, wo richtige Glutöfen sind. Und ich glaube, da kann kein vernünftiger Mensch irgendwie verlangen, dass die einfach ungekühlt bleiben. Aber ich habe das Gefühl, die Diskussion bewegt sich im Moment vor allem rund um die Symptombekämpfung. Und wenn es dann darum geht, eben, was müsste man machen, um den Klimawandel aufzuhalten, dann ist dann die Bereitschaft deutlich kleiner. Weil das ist ja vielleicht ein bisschen das Grundproblem in dieser ganzen Diskussion. Und dort kann man viel Geld ersprechen und Sachen machen und man weiß ja, was man müsste machen. Aber es geht einfach wahnsinnig lang, bis dann dort richtig etwas passiert und bis das auch greift.
Aber ich möchte schon noch ergänzen zu vorher. Ihr habt jetzt Beispiel national, international gebracht von Rechten, die sagen, ja, die Linken sind schuld, das wollen sie ja da nicht. Und umgekehrt lässt sich das auch beobachten im Moment an der Person von Albert Rösti. Das finde ich schon interessant, dass irgendwie, also ich finde, es ist so ein Ausdruck von irgendwie Hilflosigkeit und Ohnmacht, wenn jetzt alle so auf den Rösti zeigen und sagen, der Rösti ist doch irgendwie schuld daran, dass es so heiß ist. Also der hat es doch in der Hand, die Hitze einfach wegzumachen.
Das ist mir
überspitzt gesagt schon so ein bisschen so vorgekommen. Also jetzt gerade zum Beispiel die Lisa Masson, die du vorher erwähnt hast, Mario, die ja gesagt hat, eben, der Rösti, dem müssen wir die Aufgabe wegnehmen, der sei nicht gut in diesem Departement, da müsse ich jemand anderen hin. Oder jeder andere Bundesrat wäre besser als der Rösti dort an der Schalthebel. Und das finde ich schon auch eine rechte Verkürzung, wenn es jetzt von verschiedenen Seiten, also wirklich links-grüner Seite, von verschiedenen Exponenten heisst, ja, der Rösti, der ist irgendwie der, der es verkackt hat und darum haben wir jetzt so heiss.
Aber komm, das ist doch ein gutes Thema. Ich bleibe doch gerade bei Albert Rösti. Er ist immer wieder im Zentrum von dieser Debatte und man kann glaube schon sagen, eben, du sagst, die Linken sagen, er sei schuld an der Hitze. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber dass er selber den Klimawandel so prioritär ganz oben auf seiner Aufgabenliste hat, kann man jetzt auch nicht behaupten.
Ja, das ist sicher so. Also es gibt da auch, wir haben jetzt vorher so ein paar Marcel Dettling-Zitate gebracht. Wir können die Kollektion noch erweitern um Zitat von Albert Rösti. Er sagt zum Beispiel, wenn wir ein paar Tage 34 oder 35 Grad haben, dann darf man es nicht übertreiben und sofort das Katastrophenszenario an die Wand malen. Man darf doch den Leuten nicht ständig Angst machen. Und ja, er sieht jetzt als Ausdruck vom Klimawandel, er sagt aber auch, die Schweiz allein kann doch mit ihren Massnahmen das globale Klima nicht beeinflussen. Ich würde den ersten Teil von dem unterschreiben. Es bringt nichts, wenn wir jetzt so permanent in dem Katastrophenmodus sind und so in einer Panik verharren, weil ja, die heißeren Temperaturen, das wird unsere Zukunft sein. Wir müssen lernen, mit dem zu leben. Es geht darum, wie dass wir jetzt mit dem umgehen. Und der zweite Teil, den finde ich aber schwieriger, weil in dieser Logik wäre es ja für einzelne Länder nicht rational, um irgendetwas gegen den Klimawandel zu tun, weil die anderen machen ja vielleicht auch nicht genug. Und global betrachtet geht es ja schon einfach um die Summe der Massnahmen, also dass alle Länder, alle Staaten ihren Beitrag leisten. Und die Schweiz hat auch Hebel, die Schweiz könnte noch mehr machen.
Der Philipp hat ja gefragt, ob der Albert Rösti das Dossier prioritär behandelt. Und ich glaube, wenn du von diesen Hebeln redest, die die Schweiz hat, dann kann man glaube schon sagen, er setzt jetzt die Hebel nicht prioritär in Bewegung. Kann man wahrscheinlich ganz nüchtern festhalten. Es hat auch gerade letztes Wochenende, vorletzten einen Artikel in der NZZ am Sonntag, der für Aufregung gesorgt hat, wo es darum gegangen ist, dass der Albert Rösti Budget gestrichen hat, wo dafür gedacht wäre, um die Wälder so aufforsten, dass sie eben hitzeresistenter sind, dass man dort Baumsorten pflanzt, die besser zu Schlag kommen, die ja, dann auch überleben. Und das ist halt gerade auch so eine Massnahme, wo das geht wahnsinnig lang, bis das etwas bringt. Man kann auch nachvollziehen, wenn man irgendwie muss, nehmen das Budget kürzen, irgendwo muss man anfangen und es gibt immer einen Aufschrei, aber gleich passt es halt schon gerade sehr gut in das Bild rein, wo wir vorher angesprochen haben. Also er schafft schon daran, um das Findbild zu bleiben von der links-grünen Seite. Er ist aber, als er ins Amt kam, haben die einen ihn Ölbert Rösti genannt, weil er mit der Erdöl-Lobby stark verhängt ist und es gibt immer wieder Sachen, die auf das Image natürlich dann einzahlen und entsprechend von der Gegenseite wieder genutzt werden als Argument. Ich denke auch, der Grünen ist jetzt lange nicht wahnsinnig gut gelaufen, vielleicht können wir nachher noch darauf sprechen und wenn man natürlich dann so einen Angriff lancieren kann, dann bringt man sich auch wieder ein bisschen ins Gespräch.
Zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, dass er jetzt kein Verbrenner mehr fährt, offenbar. Er hat bei uns im Interview gesagt, sondern ein Elektroauto. Und er hat gesagt, das habe ich den schönsten Satz von diesem Interview gefunden, dass es eigentlich noch ganz bequem ist und es funktioniert auch. So.
Wie der Marcel Dettling mit seiner Solaranlage. Ich muss einfach noch sagen, ich finde das Argument, die anderen tun auch nicht, das ärgert mich immer. Ich finde, das ist wirklich einfach ein schlechtes Argument.
Es ist auch schwierig in der Kindererziehung.
Es ist vom Pausenplatz bis ins Bundeshaus ein schlechtes Argument. Das möchte ich da einfach noch festgehalten haben. Ob jetzt ein Kaugummi am Boden rührst, die anderen rühren auch am Boden. Bis zu Massnahmen, ja, die anderen machen auch keine Massnahmen. Oder sagen wir mal, Bekämpfung von Femizid oder so, ja, in anderen Ländern machen das auch nichts. Also, das ist einfach, das Argument funktioniert einfach nicht.
Macht er so wenig als Umweltminister, dass man ihm das Departement müsste wegnehmen, so wie das die Grünen-Chefin Lisa Masson verlangt hat?
Also erstens muss man vielleicht sagen, dass der Bundesrat ja als Gremium agiert. Also dass er ja nicht einfach, eben, er ist nicht schuld, dass es heiß ist.
Wie kommst du auf das?
Das ist ein frei paraphrasiert.
Das ist ein bisschen journalistisch zugespitzt. Ich tue es ein bisschen catchier machen. Genau. Nein, also das finde ich schon sehr wichtig, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt, dass das ein Gremium ist, dass das zusammen entscheidet. Klar, der Rösti setzt seine Akzente, er bringt seine Vorlagen rein in den Bundesrat. Das ist wie schon vorgespurt, aber grundsätzlich ist es der Gesamtbundesrat, der entscheidet. Und ich finde es schon eher schwierig, dass das offensichtlich als Phänomen zunimmt. Oder man kann vielleicht sogar sagen, es ist schon fast ein stehendes Gefäß geworden, besonders in der Sommerzeit, dass führende Parlamentarier oder jetzt eben parlamentsexterne Parteipräsidentin den Rücktritt oder die Zwangsversetzung von Bundesräten in andere Departemente fordern. Ich erinnere mich selber, ein Interview mit dem Thomas Aeschi gemacht zu haben, wo er gefunden hat, Simonetta Sommaruga, wo ja eben die gleiche Funktion hat, dass die wirklich total überfordert sind, damals mit einer drohenden Energiemangellage, und sie müssen sofort, also ihr müsst das Departement entzogen werden. Und das finde ich grundsätzlich sehr schwierig, weil es die Regierung destabilisiert und weil es einfach den Fakten nicht gerecht wird, eben, dass es ein Kollektivgremium ist, das das entscheidet, und dass es nicht immer nur an einer einzelnen Person hängt. Und vielleicht ergänzend auch noch, dass es auch am Parlament ist, also das Parlament kann korrigieren, das hat Albert Rösti jetzt selber auch gesagt, zum Beispiel bei dem Waldentscheid, den du vorher erwähnt hast, Jacqueline, also das Parlament jederzeit wieder justieren kann, wenn der Bundesrat etwas macht, was nicht in seinem Sinn ist.
Ich bin auch kein Fan von so Rücktritts- oder Departementabgabeforderungen. Wir wissen auch alle, dass das nicht wird passieren. Aber ich glaube, so aus politstrategischer Sicht kann man sich schon vorstellen, wie das zu so einer Aussage kommt oder vielleicht auch aus einer Medienlogik raus. Es ist gerade beim Klimawandel haben wir ein bisschen das Problem, dass die Argumente ja seit Jahren die gleichen sind. Also die Situation verschärft sich natürlich und entsprechend auch vielleicht die Rhetorik. Aber es ist wie, man kann nicht plötzlich mit vielen neuen Argumenten kommen. Die Grünen haben letztes Jahr mal so einen Hitzeschutzplan präsentiert. Der ist aber quasi dieses Jahr auch schon wieder alt, obwohl die Massnahmen natürlich wahrscheinlich unverändert die wären, die sie fordern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Medienlogik mit ein Grund ist, wieso dass man dann am Schluss noch eins draufsetzt und dann findet, so, jetzt spielen wir da auf den Mann. Ob sie sich dann gefallen tut damit, ist ganz anders.
Also mehr. Wir sind mit Schuld dran.
Wir sind immer mit Schuld, ja.
Bleib noch kurz bei den Grünen. Müssten die jetzt nicht eigentlich unglaublich Schub bekommen, wenn man das Ganze so ein bisschen aus einer zynischen, politstrategischen Sicht anschaut? Es ist wahnsinnig heiß. Das Klima ist im Fokus. Lisa Mason gibt grosse Interviews. Das müsste den Grünen eigentlich gut tun jetzt, oder?
Ich glaube schon, dass den Grünen in einem gewissen Mass hilft. Aber es ist halt nicht so, dass das Thema völlig neu auf die Agenda kommt. Es hat nicht die Freshness, die das Thema hatte im Hitzesommer 2018, wo nachher die Klimademos gekommen sind, wo die Jugendbewegung auch aufgebrochen ist. Bis jetzt sieht man interessanterweise eigentlich fast nichts von dem. Ich weiss nicht, ob das damit zu tun hat, dass noch Sommerferien ist oder so, aber bis jetzt sehe ich keine Junge, die sich anfangen zu formieren oder so. Also der Neuheitswert ist ein bisschen abgegriffen. Und gleichzeitig sind ja inzwischen auch extrem viel, wirklich die grossen Klimamassnahmen, die sind auf dem Schlitten und es geht auch um die Frage, wie stark ist man in denen, wie fest greift man ein und es geht dann ums CO2-Gesetz nach 2030 und also die Sachen sind jetzt am Laufen und es ist wie eine stehende Debatte, die sowieso schon rum ist. Also wir haben das Jahr auch schon mal über Klimafondsinitiativen abgestimmt. Das ist da das Thema. Es ist nicht völlig neu da. Aber es hat eine gewisse Dringlichkeit erhalten und die wirkt sicher für die Grünen positiv im Moment. Die Frage ist dann, wenn es dann irgendwann November wird oder Dezember, ob die Wahl schon wieder vorbei ist.
Ich wollte sagen, wir haben einfach im Moment keine Wahlen. Wenn wir jetzt übermorgen wählen würden, dann wäre es ziemlich sicher eine grosse Hilfe. Aber wir haben jetzt auch schon in den letzten Jahren schon andere heisse Sommer gehabt. Und wenn dann irgendwann ein paar Wochen oder Monate später in einem Kanton wieder gewählt worden ist, dann haben die Grünen meistens nicht gewonnen wegen dem. Also die Wähler haben da amig nicht so ein langes Gedächtnis. Ich glaube, eben kommt dann ganz darauf an, wie dass das nächste Jahr aussieht, was das für ein Sommer wird, was es sonst noch für Dynamiken gibt. Ich glaube, wenn wir da schon bei der Medienkritik sind, wir neigen ja dann immer dazu, um dann schnell so Dynamiken irgendwie vielleicht auch ein bisschen überbewerten, aber meistens ist dann eben, bis dann ein Wahlentscheid gefällt wird, gibt es dann schon wieder ganz viele andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen.
Ich glaube, man könnte das sogar auch noch ein bisschen alternativ lesen, inwiefern das jetzt wirklich ein Vorteil für die Grünen könnte sein. Ich glaube eben nicht unbedingt, weil jetzt ist ja das Thema wie so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also jetzt gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, der sagt, ich spüre nichts von dem Klimawandel. Und jetzt geht es eher um Massnahmen und Lösungen. Wir sind da wieder bei deinem mehrstufigen Modell, Jacqueline. Die Grünen haben ja zwar eine hohe Glaubwürdigkeit jetzt in diesem Thema und für sie ist das Thema absolut zentral. Aber gefragt sind jetzt ja vor allem mehrheitsfähige Lösungen. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Also eben die SVP, die gerade zumacht, wenn es von links grün kommt, weil man es als zu extrem wahrnimmt. Und da haben halt die Grünen auch in der breiten Bevölkerung, jetzt bei weitem nicht nur bei der SVP, schon so ein bisschen den Ruf, bei ihren Lösungen eher so auf Verbot und Verzicht zu setzen, wenig Pragmatismus zu haben. Und zudem sind halt sehr viele Leute nicht bereit, wie sich zeigt, jeden Sommer, wenn alle in die Ferien fliegen zum Beispiel. Und ich glaube darum, dass es vielleicht auch eher eine Chance sein könnte für so moderatere Kräfte, die jetzt ihre Lösungsvorschläge bringen, die eben potenziell mehrheitsfähig sind. Wo
hast du denn irgendwelche Lösungsvorschläge von moderateren Kräften schon gehört?
Also ich bin überzeugt, dass jetzt im Angesicht von dem Hitzesommer werden, gerade auch im Hinblick auf die nächste Session zum Beispiel, dass jetzt werden konkrete Vorschläge kommen, was man machen muss. Und ich bin auch überzeugt, dass das nicht nur aus dem linksgrünen Lager wird kommen, sondern namentlich auch aus der politischen Mitte, also die verschiedenen Kräfte, die es dort gibt. Und dass so Vorschläge sicher bessere politische Chancen haben als auch schon.
Oder ein Beispiel, Solarinitiative. Die Grünen haben Solarinitiative gemacht, die ist im Moment in der Mühle, die wird irgendwann ins Parlament kommen. Der Bundesrat hat gesagt, kein Gegenvorschlag, weil es ist zu radikal. Also gerade das, was du sagst, Raffaella, oder zumindest der Bundesrat sieht es auch so. Aber wenn jetzt das so weitergeht und irgendwann, wenn das ins Parlament kommt, steigt einfach ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass da noch vielleicht irgendeine Art von Deal könnte entstehen rund um die Initiative herum, wenn denn das im Parlament ist. Weil halt einfach jetzt sozusagen die Erkenntnis vom politischen Zentrum oder vielleicht auch von ein paar konservativen Bauern sich da ein bisschen geändert hat. Und das muss ja nicht gerade von 0 auf 10 sein, aber es langt schon ein bisschen, wenn der Regel ein bisschen umschiebt, dass man vielleicht dann irgendwo einen Deal findet. Das kann gut passieren.
Wird auch interessant sein, wie die anderen Parteien dann wieder auf das reagieren. Dass wir haben ja bei der letzten grünen Welle gesehen, dass die FDP versucht hat, dort ein bisschen aufzuspringen, damals unter der Petra Gössi. Hat so mittelgut funktioniert.
Ziemlich in die Hose,
euphemistisch gesagt. Ja. Aber ja, das werden jetzt Punkte sein, die interessant sind. Und ich finde gleichzeitig auch die Rhetorik, wenn man eben dann mit den linken Parteien umgeht. Wir haben es vorher schon schnell ein bisschen angesprochen, wie man auch eben die Argumente dann sehr gerne eben als extrem brandmarkt oder dann eben sagt, das sind ja die, die es jetzt verhindern. Ich habe letztens ein Gespräch mitgehört an einem Nebentisch, wo es auch um Klimawandel und Hitze und Zeug und Sachen gegangen ist. Und dann hat die eine Person gesagt, ja, jetzt müssen wir doch und endlich mehr machen und so. Und die andere Person, die offensichtlich politisch nicht auf dieser Linie war von der ersten, dann gesagt, ja, und solange jetzt die Klimakleber noch in die Ferien fliegen und so, müssen wir gar nicht anfangen. Also es ist oft, bewegt sich es ja dann auch so ein bisschen in diesen Sphären und das eine mag stimmen und das andere auch, aber dass man dann immer so quasi sich mit dem beruhigt oder auch das eigene Gewissen beruhigt und solange die noch in die Ferien fliegen, müssen wir erst recht nichts machen. Das ist vielleicht auch so ein Grundmuster in dieser ganzen Debatte.
Aber das ist doch das Verrückte. Du hast vorhin eine Medienlogik genannt, oder? Aber das ist ja nicht nur die Logik der Medien, sondern die Logik von ganz vielen Leuten. Jetzt ist es heiss, jetzt ist es ein Problem und wenn nächste Woche, wenn es wieder regnet, dann ist es einfach gar kein Problem mehr. Das ist schon irgendwie etwas sehr Gespässiges an dieser ganzen Diskussion.
Und der andere fliegt sicher noch einmal mehr in die Ferien als ich und fährt noch mehr Auto und so. Man findet halt immer einen Vergleichswert oder auch irgendwie die grossen Hebel habe natürlich nicht ich als Konsumentin, sondern die Politik, die Firmen und solange sich das System nicht ändert, muss ich erst recht nicht. Das ist auch so etwas, was man viel hört. Obwohl es auch dort, wenn wir es dann genau angeschaut haben, gibt es ja wie wirklich beide Anteile, den individuell und den vom System. Und solange man halt die Verantwortung immer aufs andere abschäufelt, ist es halt ein bisschen schwierig.
Gibt es auch positive Aspekte von all dem?
Ja, ich glaube schon. 2019, wo wir jetzt vorher darüber diskutiert haben, sind wir in der Diskussion an einem ganz anderen Punkt gestanden. Dort war die Frage, ist die sogenannte Klimakrise, also nur schon der Begriff Klimakrise ist ja sehr aufgeladen, ist das wirklich eine Krise? Hat die also wirklich so eine hohe Dringlichkeit, wie da von linksgrüner Seite suggeriert wird? Wie schlimm sind denn die Auswirkungen tatsächlich? Und eben, es hat sogar so sehr starke Widerstände verursacht. Und heute und im Angesicht von dem Sommer, jetzt diskutieren wir darüber, welche Massnahmen das braucht, mittel- und langfristig. Wie machen wir uns fit für eine Veränderung von der Temperaturen, vom Klima? Wie können wir namentlich unsere Gebäude auf- und umrüsten? Wie schützen wir eher vulnerablere Gruppen vor dieser Hitze? Wie müssen eigentlich unsere Städte aufgebaut sein? Eben, wie gehen wir mit der Landwirtschaft um in dieser schwierigen Situation? Und das, denke ich, das ist doch ein positiver Effekt, weil da erkennt man jetzt schon Einigkeit über die Lager hinweg bei gewissen Massnahmen. Und eben, ich habe es vorher gesagt, es wird sicher noch mehr Massnahmen geben. Und da ist man doch jetzt in einem Modus, finde ich, wo konstruktiver ist, wo nicht mehr so die Fronten gegeneinander sind, sondern wo es jetzt wirklich lösungsorientiert darum geht, um das Leben wieder einfacher zu machen.
Ja, und in Bordeaux hat der Wald brennt und so. Also in Frankreich und in Spanien wird der Sommer auch nicht so schnell vergessen gehen. Ich glaube auch, dass international, jetzt gerade in Europa, der Sommer, das sind schon auch Sachen, die sich bewegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das völlig politisch folgenlos bleibt, jetzt auch zum Beispiel auf europäischer Ebene.
Und wir können kurz Hose ins Büro. Wunderbar. Danke euch vielmals. Das war es mit dieser Folge vom Politbüro. Das war es mit unserer Sommerpause. Heute haben wir diskutiert Jacqueline Büchi, Mario Steuerl und Raffaella Birrer. Diese Folge vom Politbüro hat Noah Fendt produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann, ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.
Salut miteinander.